Trump will Grönland. Putin will die Ukraine. Xi will Taiwan. Wie klappt da noch Diplomatie? Frieden durch Dialog. Das ist seit Jahrzehnten das Motto der Münchner Sicherheitskonferenz, zu der Politiker, Sicherheitsexperten und Nichtregierungsorganisationen aus der ganzen Welt zusammenkommen. Heute startet die 61. SIKO und die drei Supermächte, China, Russland und die USA, treten außenpolitisch so aggressiv und fordernd auf wie lange nicht. BR-Journalist Clemens Fernkotte ist langjähriger ARD-Auslandskorrespondent und war auch schon oft auf der SIKO. Mit ihm bereiten wir uns heute vor auf das Treffen in München und schauen, worum es den drei Ländern wirklich geht. Denn am Ende steht die Frage, kann die Münchner Sicherheitskonferenz die Weltpolitik noch beeinflussen? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Freitag, der 14. Februar. Hallo Clemens.
Viktoria, grüß dich.
Frieden durch Dialog. Das war bei den vergangenen Sicherheitskonferenzen schon zunehmend schwierig. Russland war wegen des Einmarschs in die Ukraine gar nicht mehr eingeladen. Unter welchen Vorzeichen findet diese Sicherheitskonferenz statt?
Wir wussten bislang, dass es also zwei Mächte gibt, die letztendlich auch Verschiebungen haben wollen, Interessensphären mit vielen und zum Teil auch brutalen oder militärischen Mitteln durchsetzen. China und was brutale und militärische angeht, klar, Russland. Was jetzt hinzukommt, ist seit dem 20. Januar, dem Wiedereinzug von Donald Trump, dass es da eine, ja, man muss schon fast sagen, vormals westliche Führungsmacht gibt, die mit ähnlichen Methoden vorgeht. Nicht militärisch, das wissen wir auch, aber mit Drohungen, Androhungen und zum Teil auch Okkupationswünschen. Und das ist etwas, was es so nicht gegeben hat. Bei seiner ersten Amtszeit von Donald Trump gab es ja noch Minister, Ministerinnen, die erfahrene Politiker, Politikerinnen waren, zum Teil auch Ex-Militärs, Berater. Es gab sowas wie immer noch Erwachsene im Raum und die immer noch in der Lage waren, Ad-hoc-Entscheidungen, zu denen er neigt und oft getroffen hat, zu korrigieren. Und unter anderem hat das der ehemalige Sicherheitsberater von Donald Trump, John Bolton, geschrieben. Sein Buch hat er es hinterher geschrieben. 2017, erster NATO-Gipfel. Donald Trump, der neu gewählte US-Präsident, reist an. Morgens erzählt er seinem Sicherheitsberater Bolton beim Frühstück: Also heute werde ich erklären, wir werden immer benachteiligt, die anderen zahlen zu wenig, wir treten aus der NATO aus und dem fallen also fast die Kaffeetassen aus der Hand. Dann geht es los, Bolton, so schreibt er, zusammen mit dem Präsidenten in der Motorkaskade, die dann Richtung Konferenzzentrum führt. Und Bolton hat dann, so schreibt er es, aus dem Auto dann heraus den Verteidigungsminister angerufen, noch andere Berater, um zu sehen, dass wenn er aussteigt, Donald Trump aussteigt, dass man alle auf den zugeht und sagen, lassen Sie uns für 5 Minuten mal kurz zusammensetzen. Und das ist denen dann gelungen. Und dann kam es eben nicht zu diesem abrupten Entscheidungsprozess, boah, ich habe mir heute Morgen gedacht, ich trete aus der NATO aus, das mache ich jetzt, und das ist abgewogen worden.
Das ist schon eine verrückte Geschichte. Und so ein Korrektiv um Trump siehst du jetzt nicht mehr. Wozu führt das? Kann man sagen, auf der Welt passiert gerade so eine Art Neuverteilung, vielleicht auch ein neuer Imperialismus?
Ja, ich denke schon. Das muss man auch ganz deutlich benennen. Es geht letztendlich, wenn man es mal überspitzt ausdrücken will, um eine geostrategische Neuordnung oder Aufteilung, besser gesagt, der Welt, der Einflusssphären. Und das ist etwas, was wir also seit langer, langer Zeit nicht mehr gesehen haben. Es sind jetzt drei Mächte dabei, das mit ihren Methoden durchzusetzen. Und es ist von daher für Leute, die jetzt in Deutschland, in Europa leben, etwas sehr Verängstigendes. Es geht gegenwärtig mit Blick auf die Sicherung von Ressourcen, auf die Sicherung von maritimen Seewegen, auf die Sicherung letztendlich eines Vorsprungs, und zwar eines technologischen, militärischen und politischen Vorsprungs für die nächsten 10 bis 15, 20 Jahre. Da geht's jetzt hin. Und das ist gegenwärtig zu beobachten. Und wir haben nicht unbedingt das als große Schlagzeile. Es geht um die Aufteilung der Welt. Aber meines Erachtens geschieht das gegenwärtig.
Ja, du hast jetzt gesagt, zu Russland und China sind quasi die USA jetzt als neue Macht dazugekommen, die imperialistische Ansprüche erhebt. Seit jetzt Donald Trump zum Präsidenten gewählt geworden ist, das zweite Mal, da hat man ja fast das Gefühl, es vergeht keine Woche, in der die USA nicht Anspruch auf eine neue Region anmelden.
Are not followed, then we will demand that the Panama Canal be returned to the United States of America.
Da war die Drohung, die Kontrolle über den Panama-Kanal zu übernehmen. Grönland notfalls militärisch in die USA einzugliedern. Zuletzt hat Trump sogar gedroht, Kanada als Bundesstaat zu annektieren.
Because we lose $200 billion a year with Canada, and I'm not going to let that happen.
Was steckt hinter solchen Aussagen? Woher kommen die?
Also gehen wir mal die Sachen durch. Panama-Kanal und Grönland. Wie passt das zusammen?
Der Eispanzer Grönlands ist riesig. Aber er schrumpft rapide. An seinen Rändern verliert er 30 Millionen Tonnen Eis pro Stunde.
Das, was ja auch Trump negiert, wird dann letztendlich auch zu einem Risiko in Anführungsstrichen für die USA aus seiner Sicht. Mhm. Denn dann könnten gegebenenfalls auch die Schifffahrtswege, die es jetzt bislang gar nicht gibt, beziehungsweise mit Mega-Eisbrechern, die könnten von China ihre ganzen Schifffahrtsrouten über die Arktik dann weiter Richtung Europa liefern. Das ist das eine. Das hat gesagt, ich muss das haben, ich muss es kontrollieren. Also der künftige Seefahrtsweg, der in 10 bis 20 Jahren tatsächlich schiffbar sein wird. Das zweite, klar, Panama, die jeweiligen Endpunkte waren auch im Besitz, jedenfalls die Hafenkontrollen, von China, von Hongkong genau genommen. Und das ist so gesagt, das kommt gar nicht in Frage, das kontrollieren wir.
Panamas Regierung hatte gestern angekündigt, aus eigener Entscheidung heraus die chinesische Investitionsinitiative Neue Seidenstraße zu verlassen. Denn das Land habe kaum von dem Projekt profitiert. Zuvor hatte die neue US-Regierung Druck gemacht und wiederholt den Einfluss Chinas auf den Panama-Kanal kritisiert.
Das heißt, es ist gegenwärtig, was die Seefahrtswege angeht, offenkundig. Bei Kanada kommt hinzu, ich meine, es ist schon sicherlich etwas, was machtpolitisch nicht durchzusetzen ist. Ich meine, Souveränitätsregeln funktionieren da schon. Aber die Intention ist natürlich schon, dass sie da auch, also jetzt die US-Regierung unter Trump, sieht, was können die uns an Rohstoffen und vor allen Dingen auch an seltenen Mineralien, die ich für das dritte, vierte, fünfte Jahrzehnt dieses 21. Jahrhunderts benötige, liefern. Mhm. Und damit ist so letztendlich diese, man darf mal vielleicht ein bisschen salopp sagen, scare your pants off Strategie, dass man sagt, ich erschrecke jemanden so, dass er sagt, okay, wir können drüber reden.
Mhm. Also du sagst, die Interessen dahinter, die sind vor allen Dingen wirtschaftlich. Ja, auch von dem Geschäftsmann Donald Trump, der oft damit auffällt, dass er eigentlich oft sehr als Geschäftsmann agiert, weniger wie Politiker vor ihm. Diese Drohungen aber, die sind ja eine ganz neue Sprache. Allein der Gedanke, den laut auszusprechen, Teile von Kanada zu annektieren, das war ja vorher undenkbar. Die Motivation dahinter, was ist das? Ist das eine neue Art von Herrschaftsanspruch? Ist das Größenwahn? Was steckt dahinter?
Bei Trump, sofern man da als Außenstehender und Beobachter das halbwegs erfassen kann, bei Trump gibt es nur zwei Kategorien. Entweder bist du mein Diener oder bist mein Feind. Mhm. Das heißt, unterwerfe ich mich? Auch sowohl persönlich das ganze neue Kabinett, die ganze Partei, die Republikanische Partei, die Nachbarstaaten, auch von mir aus Verbündete, sind entweder meine Feinde oder sie unterwerfen sich mir. Jeder und jede müssen anerkennen, dass ich das Sagen habe. Und jeder, der auch nur ansatzweise da Proteste oder Widerstand leistet, wird von ihm mit einem politisch-machtpolitischen Bannstrahl versehen. Das also auf dieser persönlich-politischen Ebene, wenn man das mal so sehr salopp sagen kann. Und das Zweite ist, er hat natürlich dann auch im Blick, dass er der große US-Präsident des 21. Jahrhunderts werden will. Ganz wichtig, der Mann ist 78, wie wir wissen, und denkt natürlich auch an die Geschichtsbücher. Und sagt, ich bin derjenige, der den entscheidenden Vorsprung Amerikas im 21. Jahrhundert, und dazu gehören Seefahrtswege, Erden, das habe ich gesichert und garantiert. Und ich glaube, das dürfte auch ein zweiter Gedanke gewesen sein.
Ein großes Thema auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz wird auch wieder der russische Angriffskrieg auf die Ukraine sein.
Mehr als eine Stunde telefonierte Trump heute mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Anschließend hieß es, man habe sich auf Verhandlungen verständigt sowie ein baldiges persönliches Treffen.
Am Mittwoch gab es Meldungen über ein Telefonat zwischen Trump und Putin. Es hat für Aufsehen gesorgt, denn Trump soll die sofortige Aufnahme von Friedensverhandlungen verabredet haben. Was ändert das für die Ukraine und für Europa?
Fast alles, muss man sagen. Denn was Trump und sein neuer Verteidigungsminister Hegseth, der auch in Brüssel war, bei seinen Amtskollegen, vollzogen hat, ist eine komplette Kehrtwendung von dem, was amerikanische Ukraine-Politik in den letzten 3 Jahren unter Biden war. Nummer eins war die feste Zusage, die die NATO der Ukraine gegeben hat, auch seit dem russischen Überfall auf die Ukraine ab 2022 immer wieder bei allen NATO-Gipfeltreffen. Sie werden den Weg in die NATO finden. Wir werden das mittelfristig ermöglichen. Wir sagen es Ihnen fest zu. Das hat er ist ein neuer Verteidigungsminister Hegseth in Brüssel gesagt. Der sagte, das sei nicht realistisch. Und kurz danach, dem Telefonat von Trump mit Wladimir Putin, hat dann auch Trump danach bestätigt, er persönlich fände das jetzt keine gute Idee. Das heißt, in seinem Sprachgebrauch ist es weg. Und wenn die Vereinigten Staaten als die wichtigste Militärmacht innerhalb der NATO das sagen, dann ist das in weiten Teilen abgeräumt. Das heißt, diese Zusage, dass also die Ukraine Mitte einer NATO-Mitgliedschaft sich als freiheitlicher, unabhängiger Staat entwickeln könne, ohne ständig Angst zu haben, von einem Nachbarn wieder überfallen zu werden, die ist auch mal weg. Und das ist etwas, was sehr, sehr einschneidend ist. Nachher wurde dann auch mitgeteilt, dass man sich verabredet hat zu einem Treffen, vermutlich in Saudi-Arabien, aber man hätte sich gegenseitig eingeladen und auch Trump sagt, man wolle sehr eng miteinander zusammenarbeiten. Das heißt, dieses Dogma, wir reden nur über die Ukraine mit der Ukraine. Präsident Zelensky und auch die ukrainische Bevölkerung ist immer mit einbezogen. Das war ein Glaubensgrundsatz. Das ist abgeräumt worden. Putin wollte das immer haben, nur mit einem US-Präsidenten darüber sprechen zu wollen.
Der Kreml bestätigt, Putin sei dazu bereit. Beide hätten sich gegenseitig zu Besuchen eingeladen. Anschließend telefonierte Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky.
Angekündigt ist jetzt ein Treffen ohne die Ukraine. Eigentlich müssten sich doch Russland und die Ukraine einigen, nicht Putin und Trump. Welche Rolle spielt jetzt die Ukraine bei diesen Verhandlungen?
Er sitzt irgendwie stumm am Tisch, wenn man das mal überspitzt sagen möchte. Für die Ukraine ist es also die schlechteste aller Lösungen. Es wird über ihren Kopf hinweg verhandelt. Und es werden auch nicht ihre Interessen berücksichtigt, sondern das Credo von Trump ist, ich möchte, dass dieser fürchterliche Krieg, der sagt, der übrigens weit entfernt von uns ist, so schnell wie möglich beenden. Und für die Europäer ist das also, als wenn jemand wirklich einen eiskalten Kübel Wasser über alle gegossen hätte, weil mit ganz wenigen Entscheidungen sind die Grundfeste der, sagen wir auch, europäischen Sicherheitspolitik, wo sagt, wir machen das zusammen, die Integrität muss bestehen bleiben, wir müssen eine Perspektive der NATO haben, wir können jetzt Putin da nicht komplett alles geben, vom Tisch. Und dementsprechend ist also das in Anführungsstrichen Entsetzen relativ groß.
Und ersetzt auch die Ukraine noch in einem anderen Punkt unter Druck. Denn schon bevor dieses Telefonat mit Putin und das anschließende mit Zelensky jetzt bekannt wurde, hat Donald Trump in Aussicht gestellt, für Unterstützung an die Ukraine Gegenleistungen zu verlangen. Was hat es damit auf sich?
Also er hat sich jetzt schon ein paar Mal geäußert in seinem Lieblingssender Fox News, unter anderem auch am Montagabend ist das letzte ausgestrahlt worden.
I want to have our money secured because we're spending hundreds of billions of dollars and you know they may make a deal, they may not make a deal, they may be Russian someday or they may not be Russian someday, but we're going to have all this money in there and I say I want it back.
Wir, die USA, hat die Ukraine mit sehr, sehr viel Waffen, Finanzen unterstützt und sozusagen militärisch am Leben gehalten. Dafür will er jetzt was haben. Und er hat das immer ganz deutlich gesagt. Ich möchte davon Bodenschätze haben und seltene Erden, die Ukraine in großem Maße hat. Noch hat, muss man zum Teil sagen, weil ein Großteil davon liegt im Osten der Ukraine, der zum Teil von Russland schon besetzt ist.
Trump greift damit einen Vorschlag aus dem sogenannten Siegesplan des ukrainischen Präsidenten auf. Selenskyj hat den Verbündeten im vergangenen Jahr angeboten, Abkommen zur gemeinsamen Förderung und Nutzung von Rohstoffen zu schließen.
Dazu ist der ukrainische Präsident Selenskyj bereit, hat auch gesagt, klar, könnt ihr haben. Am Freitag vor der Sicherheitskonferenz, also 8 Tage davor, hat er Reuters-Korrespondenten eingeladen in Kiew.
Reuters, die große Nachrichtenagentur.
Die große Nachrichtenagentur, genau. Und hat dann eine Karte ausgebreitet und gesagt, das hier sind die Bodenschätze der Ukraine.
Ви бачите, дуже багато Дніпровська область, дуже багато Центральна Україна. Ось ви бачите.
20% des Landes ist bekanntermaßen schon abgetrennt und besetzt von Russland. In diesen 20% sind 50% der seltenen Erden, die auch Putin haben will. Jetzt sagt Trump, also die restlichen Sachen hätte ich gerne. Und zwar ausschließlich exklusiv für mich als derjenige, der am meisten hier geliefert hat.
And I told them that I want the equivalent, like $500 billion worth of rare earth. And they've essentially agreed to do that. So at least we don't feel stupid. Otherwise we're stupid.
Wir wollen unser Geld zurück, damit wir uns nicht, und das ist immer eine Charakteristika bei dem Trump, damit wir nicht dumm dastehen. Und er sagte dann, wie viele Zahlen stimmen auch die nicht. Wir haben 500 Milliarden, es waren 170 Milliarden, die die USA seit Beginn des russischen Angriffs der Ukraine gegeben haben. Die wollen wir zurückhaben in Naturalien. Der Vizepräsident J.D. Vance ist ja auch jetzt hier in München und wird sich im Laufe des Freitags, so heißt es, mit Selenskyj treffen. Und da geht's letztendlich, wenn wir Madame Mäuschen spielen würden, ich denke schon, dass es darum die richtige Verhandlung gibt. Geben Sie mir Access und dann schauen wir mal, was wir liefern.
Ja, und wenn der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj und der US-Vizepräsident J.D. Vance dann aufeinandertreffen, jetzt bei der Münchner Sicherheitskonferenz, meinst du, da kommt es dann schon zu konkreten Ergebnissen, was diesen Deal angeht?
Nein, ich glaube, dafür ist das Ego des US-Präsidenten dann doch zu groß, dass er das seinem Stellvertreter überlässt, da eine groß Big Global News zu verbreiten. Der Einzige, der weiter entscheiden kann, ist Donald Trump. Und genau so ist im Prinzip dann auch dieser Spannungsbogen in der internationalen Politik. Bei allem, was er sagt, die treffen sich jetzt, sprechen, es wird einige Ankündigungen geben. Ist es verbindlich? Nein. Ist es eine Absichtserklärung? Ja. Kann man daraus was ablesen? Vielleicht.
Russland selbst ist wieder nicht zur Sicherheitskonferenz eingeladen, eben als Konsequenz des Angriffskriegs. Welche Regionen siehst du momentan am meisten bedroht durch Russlands neu erstarkte Machtansprüche neben der Ukraine?
Ja, Wladimir Putin, der russische Staatspräsident, der dürfte sich vermutlich jeden Morgen Richtung Washington verbeugen, in Anführungsstrichen, auch ideell, weil er fast alles bekommt, was er sich hat wünschen können. Also ein total Entgegenkommen. Es gibt mittlerweile schon Signale auch des Weißen Hauses, dass also man auch auf die russischen Interessen eingehen würde. Man wird sich sprechen, man wird sich gegebenenfalls treffen. Und das ist auch etwas, worüber ich mit Christina Nagel gesprochen hat. Christina ist eine der besten Russlandkennerinnen tatsächlich, weil sie lange Jahre lang Korrespondentin in Moskau war. Zum Teil auch während der ganzen Ukraine-Kriegszeiten. Und die habe ich dann auch wieder gefragt, was denn eigentlich so die Intention? Putin fühlte sich beflügelt wurde dadurch, dass wir jetzt einen neuen US-Präsidenten haben.
Also je mehr Putin das Gefühl bekommt, dass auch andere Länder, auch die USA, auf ein ähnliches Prinzip setzen und das toleriert werden muss, auch von den Europäern, desto energischer wird er seine eigentlichen Ambitionen, seinen Imperialismus vorantreiben.
Viele Dinge, die Trump bislang schon gemacht haben, gehen in seine Richtung. Das stärkt ihn. Und man sieht in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken, und das ist Georgien, das mittlerweile, man muss fast sagen, unter der politischen Kontrolle eines russlandfreundlichen bzw. abhängigen Regierungssystems ist. Und Georgien kippt und geht dann zum Teil dann auch wieder zurück ins russische Lager.
In Georgien ist heute der umstrittene ultrarechte Regierungskandidat Kavelaschwili zum neuen Präsidenten gewählt worden. Kavelaschwili war als einziger angetreten. Er vertritt russlandfreundliche Positionen. Die proeuropäische Opposition hat bereits erklärt, die Wahl nicht anzuerkennen.
Das zweite ist Moldau. Das wird auch destabilisiert. Was insgesamt in der direkten Nachbarschaft passiert, ist Belarus. das Streben geht in die Richtung, das zu annektieren. Der weißrussische Staatspräsident Lukaschenko ist sowieso ein, ja, man kann es nicht anders sagen, willfähriger Vassal von Putin. Und das wird dann auch institutionalisiert. Das heißt, das ist das Dritte. Alles noch ehemalige Sowjetrepubliken. Und das Vierte ist natürlich dann die angrenzenden kleineren baltischen NATO- und EU-Staaten.
Wie ist denn die Reaktion darauf auf Russlands Verhalten und auf diese Bedrohung?
Also bei den baltischen NATO-Staaten ist es ganz klar, auch bei den skandinavischen NATO-Staaten, es ist ein ganz großes Aufrüsten. Das haben also auch die Deutschen gemacht, dort mit einer ständigen Brigade nach Litauen geschickt. Die versuchen sehr, sehr glaubwürdig abzuschrecken. Das ist also mit Blick auf die baltischen Staaten. Wie die EU und auch die NATO auch sieht auf Georgien, da hätte das Signal deutlicher erfolgen können. Bislang sehe ich keine wirksame Strategie. Georgien, die Bevölkerung, mehrheitlich, ganz mehrheitlich, will in die EU. Die will nicht wieder zurück ins Russische Reich gehen. Da sind die Möglichkeiten relativ begrenzt. Und bei Moldau ist, glaube ich, noch das erfolgreichste in Anführungsstrichen. Das Ende bleibt offen, aber ich sehe da an sich ganz erfolgreiche Bemühungen. Da hat die Europäische Union investiert. Die gesamte Energieversorgung kommt auch jetzt aus den europäischen Staaten. Es wird auch bezahlt. Enger Konnex zu der Republik Moldau an die EU, das wird forciert. Da sehe ich im Prinzip eine erfolgreiche Strategie. Georgien bin ich leider pessimistisch.
Der andere große Gegenspieler der USA, der wird nach München kommen zur Sicherheitskonferenz. China. Wie geht China vor bei dieser Neuverteilung der Welt, über die wir gesprochen haben?
Die sind schon ein Stückchen weiter. Die machen dann viel, viel strategischer, langfristiger. Strategisch gehen sie vor, dass sie in 2 bis spätestens 3 Dekaden die alleinige Führungsweltmacht sein wollen. Eine der Methoden der Volksrepublik China, wirklich ihre langfristige Strategie durchzusetzen, ist die neue Seidenstraße. Damit ist vor 10, 15 Jahren schon begonnen worden. Was heißt das? Es wurden aus der Volksrepublik China Infrastrukturwege in den jeweiligen Handelsrouten angelegt. Das ging also dann quer zu den Kunden nach Europa. Zugleich wurde dann auch jeweils Infrastruktur gekauft, etwa in Griechenland, erinnern sich viele, den Hafen von Piräus. Es werden da ganz strategische Punkte gekauft und vor allen Dingen dann halt auch genutzt für die Einfuhr chinesischer Waren zu den europäischen Kunden. Das ist das eine.
Und damit hat China mittlerweile Anteile an rund 100 Häfen in mehr als 60 Ländern und kann etwa 90% seines Handels darüber abwickeln.
Und das Zweite ist, wird natürlich damit auch verbunden, die Kreditfinanzierung, wie es so schön heißt. Es gibt ein ganz kleines Ländchen, auch in Europa, auf dem Balkan, Montenegro. Die haben sich versprechen lassen, dass sie eine Autobahn dort, die Chinesen, bezahlen. Ja, das haben die gemacht, aber zu Bedingungen, die dann so teuer waren, dass das kleine Montenegro fast pleite war. Sagt, dass wir können die Kreditzinsen gar nicht bezahlen. Das kam also dann immer mit einem Widerhaken. Und der Widerhaken heißt Einfluss und vor allen Dingen dann auch Dominanz in der jeweiligen Region gewinnen. Und das ist etwas, was auf dem ganzen Balkan her, jedenfalls in unserer originären Nachbarschaft, sehr genau zu beobachten ist. Und über diese strategische Ausrichtung Chinas habe ich mit Astrid Freieisen gesprochen, einer Kollegin hier von uns, der Politikredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und Astrid war auch lange Jahre ARD-Korrespondentin in Shanghai. Und sie glaubt, dass China in diese Lücke stoßen wird, die jetzt Donald Trump aufgemacht hat.
Also man erwartet so ein bisschen auch eine Charmoffensive, dass die Chinesen wieder etwas freundlicher auftreten. Auch jetzt zum Beispiel, wenn Trump aus internationalen Organisationen rausgeht, dass die Chinesen genau in diese Lücke stoßen und sagen, hier, wir sind die große Macht, wir setzen auf die internationale Zusammenarbeit und so halt Abhängigkeiten schaffen.
Also auch China geht es wie den USA um Handelsrouten. Welche Rolle spielen denn Rohstoffe für die Chinesen in ihrer Außenpolitik?
Sie haben in ihrem direkten Umfeld große Vorkommen in der südchinesischen Meer. Und dort werden Ja, man kann es, glaube ich, nicht übertreiben, mit einer der größten noch nicht gehobenen fossilen Schätze sein, was Gas und Öl angeht. Mhm. Und auch seltene Erden in dem Meeresgebot. Das ist etwas, was sie betreiben. Und sie sind natürlich auch dabei, alle kleineren Nachbarn, also Malaysia, Indonesien, die Philippinen, deren Ansprüche, das sind ja internationale Gewässer, diese Ansprüche zu negieren durch eine Ausbaustärke der chinesischen maritimen Kraft, das heißt also Kriegsschiffe. Mhm. Die drücken die alle weg. Und das ist eine langfristige Strategie und sie sind eigentlich auch ganz selbstbewusst, dass sie dieses Ziel erreichen wollen. Das machen die.
Und sind Chinas Vorstöße in Richtung der Nachbarländer und in der Region rund ums Südchinesische Meer dort, sind die aus reinen Wirtschaftsinteressen oder welche Rolle spielen da vielleicht auch ideologische Vorstellungen von Herrschaftsansprüchen, von Imperialismus?
Also da muss man ein bisschen zurückgehen in die chinesische Geschichte, denn das Selbstverständnis Chinas aus dieser Zeit bis Anfang des 20. Jahrhunderts war in den Jahrhunderten zuvor, bestand immer darin, dass die Anrainerstaaten, also was heute Vietnam, Laos, Kambodscha ist, die waren alle tributpflichtig. Und die mussten in all den Jahrhunderten nach Peking und dort ihren Tribut in welcher Form auch immer, Naturalien, Geld, was man sich da vorstellen konnte, leisten. Und dann war es in Ordnung. Aber sie mussten in der Regel fast einmal im Jahr erscheinen und huldigen. Dieses Verständnis ist zum Teil auch noch tief in der, wenn man das mal salopp sagen will, DNA der chinesischen Staats- und Parteiführung.
USA, Russland, China. Wenn wir auf die Außenpolitik dieser drei Supermächte schauen, hast du das Gefühl, hinter dieser Machtpolitik, hinter diesem Streben, steckt da eine gemeinsame, irgendwie verbindende Weltanschauung?
Ja, sie sind alle drei gegenwärtig. Da muss ich leider auch die US-Regierung unter Trump mit einbeziehen. Sind alle drei der Auffassung, dass sie Freiheitsrechte beschneiden, und zwar in jeder Hinsicht, dass ich mich an Gesetze nicht zu halten habe, an Vereinbarungen, an Verträge, null und nichtig, und dass dieses Streben nach Dominanz, und das kann ich nur durchsetzen, indem ich also alle oppositionellen Stimmen, egal welcher Natur, wirtschaftlich, politisch, abdrehen müssen. Mhm. Und das ist etwas, was sie verbindet. Mhm. Und es ist die Frage, man muss vielleicht gerechterweise sagen, wir sind jetzt erst knapp einen Monat in der zweiten Amtszeit von Trump. Dann muss man allerdings gerechterweise sagen auch, das trifft auf die USA nur mit Einschränkungen zu. Wir haben jetzt also turbulenteste Wochen hinter uns, wo zum Teil dann also viele Europäer wie das Reh auf der nächtlichen Straße, oh Gott, was kommt da? Aber es gibt natürlich auch nach wie vor noch Checks and Balances. Es gibt noch einen Kongress, der vielleicht dann noch aufwachen wird und sagt, wissen Sie, eigentlich ist die Verfassung so, dass wir, der US-Kongress, Repräsentantenhaus, das Geld ausgeben, darüber bestimmen können und nicht irgendwie ein nicht benannter Multimilliardär, der ein paar Jungs in irgendwelche Ministerien schickt.
Aus deutscher Sicht stellt sich ja die Frage, was kann Deutschland, was kann vielleicht Europa überhaupt China, Russland und den USA entgegensetzen in diesem Machtkampf?
Schon eine ganze Menge. Also zum einen ist es so, die EU mit ihren 450 Millionen, wie wir oft hören, das ist der größte Wirtschaftsfaktor, der Markt, der einen erheblichen, auch globalen Einfluss hat. Das heißt, wir sind jetzt nicht so die Verschüchterten, was machen die Großen jetzt und lassen uns mal wieder nochmal in den Sandkasten rein. Das überhaupt nicht. Das wird auch gezielt, auch gibt es innerhalb der Europäischen Union, auch der Kommission, haben die auch schon vor einigen Jahren damit angefangen. Wie sichere ich den Zugang zu seltenen Erden? Wie sichere ich maritime Wege? Und wenn man mal bei der Bundesrepublik bleibt, was heißt das für eine künftige Bundesregierung? Muss zum einen sehen, dass alle Bemühungen müssen zunächst einmal gelten, eine Europäische Union dort geschlossen zu halten. Sobald sich das auseinanderdividieren lässt und alle von den dreien lieben das, wenn man die auseinandernehmen kann, dann kann man sagen, ja, dann kümmere ich mit dem und ich mache einen schönen Deal und so. Das ist das eine. Das zweite ist, sie müssen sehen, dass sie verteidigungs- und militärpolitisch deutlich zulegen. Es ist sehr wohl, das ist schon also ein Szenario, auf das wir uns hier in den Breiten einstellen müssen, Wir müssen innerhalb der nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre, so viel glaube ich, wird es nicht mehr sein, in der Lage sein, unsere Freiheitsrechte, die wir haben und die auch in der Europäischen Union verankert sind, überzeugend, abschreckend verteidigen zu können. Mhm. Das ist etwas, was wesentlich ist. Das Dritte ist, man kann natürlich auch diese Dreierphalanx auseinanderdividieren. Das geht natürlich auch schön. Warum schaut zum Beispiel nicht die Europäische Union auf die USA unter Trump, wie die USA unter Trump auf die EU schaut? Nämlich als ein Konkurrent auf einem anarchistischen Schulhof der Weltpolitik. So hat es mal dieses Online-Portal Table dieser Tage genannt. Und den Vergleich finde ich ziemlich richtig. Da muss man wirklich einen kühlen Kopf haben und sagen, was sind hier unsere Interessen? Und wir müssen die auch wirklich definieren können und durchsetzen können.
Ja, im Zeichen dieses Machtkampfs um globale militärische und wirtschaftliche Dominanz, da findet jetzt die Münchner Sicherheitskonferenz statt. Kann in diesem neuen Klima eigentlich noch ein konstruktiver Dialog rund um Frieden durch Dialog stattfinden? Oder werden da diesmal eher Abgesandte verschiedener Staaten Forderungen aufstellen?
Also ich meine, diese Sicherheitskonferenz, bin ich wirklich mal gespannt. Ich habe an vielen teilgenommen, aber das dürfte sich deutlich unterscheiden. Warum? Weil das Klima, über das wir jetzt gesprochen haben, sowas von angespannt und unberechenbar geworden ist. Ja, das ist ja, die Sicherheitskonferenz ist so eine Art großes Schaufenster der Positionierung. Das ist das Interessante. Das würde ich gerne dann auch sehen. Von der Leyen wird sicherlich da sein, wird ja auch sprechen.
Die Präsidentin
der EU-Kommission. Und viele werden diese Gelegenheit nutzen. Ich denke, da wird sich ablesen lassen, was kann Europa zum Beispiel entgegensetzen. Das hoffe ich mir da zumindest mal auch klare Ansagen zu bekommen von den beiden deutschen Vertretern. Also Bundeskanzler wird da sein, CDU-Spitzenkandidat Merz wird da sein, reden. Es wird sicherlich einige Vertreter geben, die das einfach geradeaus durcherzählen, bei ihrer Linie bleiben. Dazu würde ich sicherlich auch den chinesischen Außenminister sehen. Da sehe ich nicht viel Manövriermasse, dass er jetzt nur einen Dialog tatsächlich aufnehmen würde. Es gibt aber auch immer eine relativ umfangreiche amerikanische Delegation aus Senatoren, Senatorinnen und Abgeordneten aus dem Kongress und Abgeordneten, die da hinkommen. So, da würde ich mir nämlich dann anschauen, gibt es bei den republikanischen Senatoren und Kongressabgeordneten, gibt es dort abweichende Meinungen? Denn sie sehen natürlich auch, die sind lange im Geschäft, die sehen Präsidenten kommen und gehen, aber ein Land bleibt. Und können wir uns das leisten, ja jegliche Regeln zu brechen? Können wir sehen, dass wir zum Teil wirklich einen Einfluss verlieren durch diese Vorgehensweise? Nicht jeder liebt einen Bulli. Irgendwann setzen sich ein paar andere zusammen und dann sieht es für den Bulli auch nicht gut aus. Das ist fast das einzige Korrektiv, was ich mir auch jetzt in München immer anschauen werde. Artikulieren die sich oder zum Teil reihen die sich wieder an, unverändert und sagen, nee, ich habe Angst um meine politisch-persönliche Karriere, das kann ich jetzt nicht bringen, sonst trifft mich der Bahnstahl. Auch. Insofern, das ist etwas, was ganz spannend sein wird.
Die Sicherheitskonferenz, die findet also unter anderen Vorzeichen statt, diesmal als in den Jahrzehnten davor, in einer anderen Weltlage. Wir haben es eben schon ein bisschen angerissen, aber mal so zusammenfassend als Ausblick. Clemens, worauf bist du bei dieser Sicherheitskonferenz besonders gespannt?
Auf das Verhalten der Europäer. Die müssen reagieren. Es sind auch mehrere Regierungschefs, Regierungschefinnen hier, unter anderem auch aus nordeuropäischen Ländern, den baltischen Staaten. Da hoffe ich mir, dass da ein Common Sense gebildet wird. Wie reagiere ich auf diese Neuverteilung? Und das ist das eine. Das zweite ist, was ich eben angesprochen habe, wie reagiert die amerikanische Delegation? Die werden ja spüren in München, dass dieser von einem Elefanten im Porzellanladen, kann man ja gar nicht mehr reden, das Porzellan ist ja schon längst alle kaputt. Da will ich sehen, ob die erkennen während dieser Tage, dass es nicht ausschließlich the way to go ist für die USA, so ihre Interessen wirksam und dauerhaft durchsetzen zu können.
Wenn es dieses ganz neue veränderte Klima auf der Welt gibt und die Verlässlichkeit unter den Partnern, die es früher mal gab, die einfach jetzt fehlt, wie viel Bringt die SICO dann jetzt überhaupt noch oder ist sie vielleicht sogar wichtiger denn je?
Ich denke, die ist wichtiger denn je. Man müsste sonst so erfinden. Also jetzt dieser Tage bin ich dann auch wieder an dem Bayerischen Hof entlang gegangen, Akkreditierung schon mal abgeholt, sehr gut, dann steht man in der Schlange. Und dachte mir dabei immer, das ist der einzige Platz weltweit von einer mega internationalen Konferenz mit weiß der Teufel viel Staats- und Regierungschefs und Sicherheit und so weiter, mitten in der Stadt. Und dort können sie alle informell und offiziell miteinander reden, ohne dass man eine Agenda hat. Ohne dass man sagt, ja, wir haben ja schon eine Resolution, ist fertig und die meisten kommen ja dahin, weil das Ding schon fertig ist. Sondern ein wirklicher Austausch. Und vor allen Dingen, es gibt dann halt auch Podien, die also in dem Hauptsaal auch sind. Und in dem Podium sind auch viele Journalisten, Wissenschaftler, die sind alle frageberechtigt. Das heißt, es ist fast wie so eine internationale Bundespressekonferenz. Und die können dann direkt ihre Fragen stellen, unter anderem auch an einen chinesischen Außenminister zum Beispiel. Oder an Vance oder an Themen, die sie echt interessieren. Und von daher ist sie dieses Mal, glaube ich, wirklich unverzichtbar.
Clemens, vielen Dank dir.
Jederzeit, gerne, Victoria.
Clemens Fernkotte war Korrespondent in den ARD-Studios in Washington, Tel Aviv und Wien. Zurzeit behält er als Politikredakteur des Bayerischen Rundfunks vor allem die US-Politik unter dem neuen Präsidenten Trump im Auge. Wir bei FKM, wir machen das selbstverständlich auch. In unserer nächsten Folge bleiben wir aber in Deutschland und gucken, wie Interessengruppen versuchen, gegen die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen zu lobbyieren, ohne Eintrag im Lobbyregister. Die Folge hört ihr dann am Montag. Autor der heutigen Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Kaspar von Au. Produktion Fabian Zweck, Ruth-Maria Ostermann, Laura Picerno und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss. Und noch ein Podcast-Tipp. Der Sprayer Walter Fischer ist eine Legende. Aber seine Kunst wurde bis zu seinem dramatischen Tod an einem Hamburger S-Bahnhof von vielen abgelehnt. Seine wilde Geschichte und wie er zur Legende der deutschen Graffiti-Szene wurde, das hört ihr in OZ, Graffiti-Künstler, Schmierfink, Rebell. Den Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und wir verlinken euch den Podcast auch nochmal in unseren Shownotes.